Podcast Parallele Welten. Ein Podcast von und mit mir. Wie ein krankes Mädchen nach Afrika ging, auf der Suche nach Glück und doch sich selbst fand.
In der heutigen Folge meine Top 5
Touri-Fehler in Marokko.
Einmalige und unglaubliche Geschichten, die für immer in Erinnerung bleiben.
Aber bevor wir loslegen, klick gerne den Share-Button an und teile diese Folge mit all deinen Freunden und der Familie. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn dann folgt die Superstory als Hörspiel. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Platz 5. Ein Sonnenstich im Wald. Ja, an einem richtig, richtig heißen Sommertag in Ouarzazate, 2019 war das, sind wir auf die Idee gekommen, hey, lass doch mal einen Ausflug machen und lass doch einfach mal in die Natur hier gehen. Und halt in Ouarzazate, habe ich ja schon oft erklärt, gibt es halt das Atlasgebirge, aber es ist alles sehr, sehr trocken. Wir sind dann auf die Idee gekommen, ja, oder besser gesagt, mein Mann hat mir dann erzählt, ja, es gibt halt hier in der Nähe ein Naturstück, das ist halt ein Wald und das ist halt richtig schön, da gibt es viele, viele Vögel und Papageien, die man halt so noch nicht so hier in der Nachbarschaft gesehen hat. Und ich war so, wow, ja, da will ich unbedingt hin, ich habe noch nie einen Wald in Marokko gesehen. Also habe ich meinen Schwager gefragt, also den Bruder von meinem Mann, der auch mit uns gelebt hat zu der Zeit. Und der ist im selben Alter wie ich und der hat auch gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Dann haben wir uns unsere Kameras genommen, was zu trinken, dies, das, sind halt auf den Weg gegangen in dieses Waldstück. Und Leute, ich stand auf einem Acker mit zwei Palmen und habe mich gefragt, wo ist hier der Wald? Und habe dann so gesagt, Leute, sind wir schon im Wald oder laufen wir immer noch hin? Und dann beide einfach so voll überzeugt, ja, ja, das ist der Wald schon. Und ich, die halt aus dem Schwarzwald kommt, komplett geschockt und habe halt gesagt, hä, das ist doch kein Wald, das ist einfach nur Feld, trocken und halt ein paar Palmbäume, ne? Ja, jedenfalls sind wir dann halt trotzdem weitergelaufen und es war schon schön. Aber es war jetzt auch nicht so mega, mega special. Es war halt einfach wirklich, man muss sich so vorstellen, Dattelbäume oder Palmen besser gesagt und andere Bäume, aber alles in so einer Art Palmenart. Also relativ klein, nicht wie bei uns Laubbäume oder Tannen und trockenes Feld. Ja, aber wir haben trotzdem schöne Bilder gemacht und ich habe wirklich auch tolle Vögel sehen können. Aber ich habe es mir natürlich ganz anders vorgestellt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich weder Sonnencreme noch einen Sonnenhut, weil ich ja gedacht habe, wir gehen halt in den Wald. Was soll ich mir denn jetzt Sonnencreme aufs Gesicht klatschen, wenn wir in den Wald gehen? Sonst mache ich ja in Deutschland auch nicht. Ja, und dann ist eigentlich das passiert, was eigentlich meine Mutter im Telefonat davor schon geahnt hat, dass ich Hardcore Sonnenbrand bekommen habe. Und das Ding ist, ich habe es nicht gemerkt. Ich hatte nämlich einen Dutt auf dem Kopf, also wirklich nicht hinten so schräg, sondern richtig in der Mitte auf dem Kopf drauf, weil es halt so heiß war. Und dadurch habe ich gar nicht gemerkt, wie die Sonne richtig auf meine Kopfhaut gebrannt hat, sage ich jetzt mal. Und auch im Gesicht habe ich nicht so wirklich mitbekommen. Ne? Und wir haben halt die Zeit genossen, sind da halt echt, also ich glaube Stunden, ich glaube locker 2 Stunden oder mehr, sind wir da halt rumgelaufen, sind über Stock und Stein sind da geklettert und sind dann halt irgendwann nach Hause gekommen. Und an demselben Abend habe ich mich abends so oft übergeben gehabt und wusste gar nicht, woher das kommt, bis ich in den Spiegel geschaut habe und gesehen habe, dass mein gesamtes Gesicht rot mit wirklich überall kleinen Pickeln war, wie ein Ausschlag quasi. Und das wurde immer schlimmer und immer schlimmer, hat gebrannt, hat gejuckt, es ging gar nicht mehr klar. Und halt auch die Übelkeit hat halt gar nicht nachgelassen. Also sind wir zur Apotheke gegangen und da war dann ein Apotheker drin, der aber auch Arzt ist. Also es gibt es in Marokko manchmal, dass man in Apotheken auch Ärzte findet, die dann besser beraten und so und gleich einen untersuchen können. Und der hat nur mich gesehen und hat uns ein Fläschchen auf den Tresen gestellt. Wir können noch nicht mal Salam sagen, noch gar nichts sagen. Stellt er so ein Alkoholfläschchen auf den Tresen und sagt, Sonnenbrand? Und dann mein Mann so, ja. Und er so, Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Touristen hier in meine Apotheke kommen, die alle einen Sonnenstich haben oder einen heftigen Sonnenbrand. Ich habe dann auch noch ein Magenmittel bekommen und eben so ein Alkoholfläschchen und ich hatte dann einfach einen Hitzeschlag und einen Sonnenstich. Ich weiß nicht jetzt genau, ob das wirklich einen Unterschied macht, aber es war halt eben eine Sonnenallergie im Gesicht und halt eben die Übelkeit von diesem ganzen Hitzeschlag, sage ich jetzt mal. Und ja, ich glaube, ich habe damit echt über eine Woche rumgemacht mit meinem Gesicht, bis das abgeschwollen ist und die Pünktchen und die Pickel zurückgegangen sind. Aber dann war alles wieder gut. Was lernen wir Touris daraus, wenn wir in ein afrikanisches Land gehen oder in irgendein südländisches Land? Aber vor allem die afrikanische, jetzt habe ich ja schon oft drüber geredet. Die Sonne in Afrika ist anders, der Himmel ist anders. Dann zählt euch gut an. Ich weiß noch, dass wir das in der Schule früher immer hatten, im Englischunterricht mit Australien, dass es immer hieß, yeah, the Australian heat is so hot, you need to wear a long shirt und so weiter, ne? Nur, es ist halt heiß, wieso sollte ich mir was Langes anziehen, habe ich mir halt gedacht. Aber Leute, ne, was Luftiges, aber es muss langarm sein, ein Sonnenhut oder man kann ja auch sich tolle Haarstyles machen für die Mädels. In dieser afrikanischen Art und Weise mit den Tüchern. Das schützt auch schon mal. Und Sonnencreme. Ganz wichtig.
Platz 4. Ein Esel auf dem Acker.
Ja, diese Geschichte ist eigentlich eine Part 2 Geschichte zu der Geschichte, die wir jetzt gerade erzählt haben. Und zwar geht es um genau dieselbe Situation, genau dieselbe Geschichte. Wir waren da in diesem Wald, aber es ist ja noch was Zweites dort passiert, was ja mal richtig peinlich war. Und zwar waren wir auf diesem Acker, ja, und ich habe von dem Sonnenstich noch nichts gemerkt, ne, habe ich ja bis abends nicht gemerkt. Und bis ich dann mit Schüttelfrost und Übelkeit im Bett lag. Aber ich war noch im Wald, auf diesem Acker und auf einmal stand da mitten im Nirgendwo, stand da einfach ein Esel auf dem leeren Acker. Und da waren keine Bauer oder keine anderen Besitzer, sage ich jetzt mal, in der Nähe. Wir waren die einzigsten Menschen dort. Und ich sehe ein Tier und wie ihr das ja schon wisst von meinen anderen Podcasts, ich bin auch schon mal auf einen Kamel zugerannt. Ich bin auch auf diesen Esel zugerannt, weil ich einfach ein Tier gesehen habe und da funktioniert dann irgendeine Verknüpfung in meinem Gehirn funktioniert da nicht und ich sehe ein Tier und ich raste aus und ich will es einfach nur streicheln. So. Und genau so war es auch. Ich bin da hingerannt zu diesem Esel und mein Mann und mein Schwager rufen mir hinterher, ja, renn nicht. Und sei vorsichtig, diese Esel, die hier so, sage ich jetzt mal, frei immer auf dem Acker stehen, die sind halt aggressiv, die sind halt die Menschen nicht gewohnt. Und ich so, nee, aber was? Das stimmt nicht und ich kann das. Lauf näher, drehe mich noch um zu quasi den zwei anderen und red weiter, dass ich das schaffe und dass die Tiere mich verstehen und so. Und in dem Moment tritt der Esel aus. Hat mich glücklicherweise noch nicht getroffen, aber ich habe so mich erschrocken, weil der dann, ihr müsst euch vorstellen, er hat einen Tritt nach hinten gemacht mit seinen Hinterläufen und gleichzeitig ist er umgedreht und ist mir entgegengerannt. Der war natürlich angeleint, aber einen gewissen, vielleicht 1-2 Meter ist er schon zu mir gerannt. Ich habe mich so hardcore erschrocken, dass ich hinten runtergefallen bin von diesem Acker und dann in so einer Ackermulde, sage ich jetzt mal, drin lag. Komplett voll mit Dreck und Staub und Erde. Und die zwei haben sich natürlich erstmal scheps gelacht. Und da lag ich dann halt und habe mir so gedacht, ja gut, wieder was gelernt. Also was lernen wir Touris daraus? Tiere in anderen Ländern und auch in unserem eigenen Land, die wir nicht selber kennen, sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Sollten wir vielleicht nicht hinrennen und wir sollten vielleicht auch ein bisschen Respekt haben und denen ihren Freiraum gönnen. Und wenn man merkt, dass die gar keinen Bock auf einen haben, wie der Esel zum Beispiel mir klar angedeutet hat, dann rennt ja nicht auf sie zu.
Platz 3. In den Sandalen von Marrakesch.
So, ich bin so eine Person, wenn ich in den Urlaub gehe, ich muss gut aussehen, ja? Dann mache ich mir richtig mehr schönes Outfit hin, was ich dann am Morgen anziehe, wenn ich zum Flughafen gehe. Und ich hatte von meiner Oma Turnschuhe, also Sneaker quasi, geschenkt bekommen, bevor ich zum Flughafen gegangen bin. Ich glaube, ein paar Tage davor waren wir halt in einem Schuhgeschäft und halt als Geschenk auf die Reise hat sie mir die halt geschenkt, ne? Und die waren so schön und so weiß und so. Ich habe die voll geliebt. Die hatten dann noch so einen Leoprint, noch so seitlich als Streifen, so voll mein Style. Und ich habe mir gedacht, boah, ey, die sind so auffällig, die muss ich anziehen nach Marokko. Und dann habe ich die halt angehabt und die haben mir halt noch nicht so wirklich gepasst, weil ich ja noch nie drin gelaufen bin. Dementsprechend kam ich in Marrakesch an, habe nichts davon gemerkt, weil im Flugzeug sitzt du ja nur. Aber wir haben den gesamten Tag dann noch in Marrakesch verbracht und wir sind eigentlich fast alles gelaufen. Und eigentlich gefühlt schon so nach 20 Minuten Laufen habe ich eigentlich schon gemerkt, oh, da bildet sich was an verschiedensten Stellen meines Fußes. Und wir mussten ja aber trotzdem weiterlaufen, ne? Und es über die Stunden hinweg, an einem Punkt konnte ich nicht mehr laufen. Ich habe meine Schuhe ausgezogen. Ich bin dann barfuß in Marrakesch rumgelaufen. In der Menara Mall. In Marrakesch, das ist die größte und bekannteste Mall halt eben. Und das war halt so lustig, weil ich in diesem Mall einfach barfüßig reingehumpelt bin. Und dann in diesen Schuhladen und dann die ganzen Verkäuferinnen haben mich so angeguckt und meinen Mann und haben dann gesagt, oh Gott, was ist denn passiert? Und er dann so, ja, sie bräuchte vielleicht Sandalen oder irgendwas in die Richtung. Und dann haben die mir halt alle möglichen Sandalen hergebracht und haben halt gesagt, ja, probieren Sie an, welche Größe, dies, das. So drei Frauen standen um mich herum. Ja, und im Endeffekt habe ich mich dann für pinke Flipflops entschieden. Und bis heute sind sie meine Lieblingsflipflops. Die sind sowas von bequem, aber vielleicht bilde ich es mir auch ein, weil sie mich damals einfach nur gerettet haben. Aber ich liebe diese Flipflops und ich habe echt nicht viele Flipflops eigentlich, besitze ich wirklich nicht viele. Das sind eigentlich so mit meine einzigsten, vielleicht habe ich noch ein zweites Paar irgendwo. Aber diese Flipflops sind einfach Legende und die habe ich den gefühlten ganzen Urlaub oder Sommer, also Urlaub kann ich nicht sagen, den ganzen Aufenthalt in Marokko angehabt. Und damit konnte ich dann auch wieder befreit in Marrakesch spazieren, flanieren. Was lernen wir daraus für uns als Touris? Zieht wirklich gutes Schuhwerk an, das ihr kennt. Nicht, dass ihr gerade frisch gekauft habt und noch nicht eingelaufen seid. Wirklich ein Schuhwerk, wo ihr sagt, die können ja auch geil aussehen, die können ja auch Sneaker sein oder irgendwas. Sandalen, was weiß ich was. Auch Birkenstocks meinetwegen, auch wenn es nicht so mein Fall ist. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber dass ihr eingelaufen seid in den Schuhen und dass ihr wisst, die werden mich auch den Tag über tragen können.
Platz 2, der Manager von Marrakesch Airport.
Auf einem meiner Rückflüge von Marokko nach Deutschland war ich am Marrakescher Airport. Ich wollte dann eigentlich nur noch durch diesen Durchgang für die internationalen Flüge laufen. Und da stand ein Mann davor, ein marokkanischer Security-Flughafenmitarbeiter, der sehr, sehr muskulös war, sehr groß und sehr einschüchternd wirkte. Die Flughäfen an sich, egal in welchem Land, sind internationaler Grund. Das heißt, du befindest dich in keinem Land, wenn du im Flughafen bist. Dementsprechend müssen die Leute dort immer die Weltsprache sprechen, mit denen sich alle verständigen können, was Englisch ist. Aber dieser Mann hat konsequent mich getriezt und runtergemacht und hat nur Französisch gesprochen. Und ich habe immer wieder ihm gesagt auf Englisch, ja bitte sprechen Sie Englisch, ich verstehe kein Französisch. Er hat immer wieder wirklich mich runtergemacht und wurde laut und sehr beängstigend hat das so für mich gewirkt. Ja, irgendwann war ich dann so fix und fertig, weil ich habe schon verstanden, dass er irgendwie ein Formular braucht, aber ich habe nicht verstanden, was für eins. Und ich bin eigentlich immer vorbereitet und habe mich gefragt, was soll das denn jetzt so? Und dann bin ich irgendwann weggegangen in der Ecke, habe erstmal geheult, weil ich irgendwie ein bisschen, ja, hilflos mir vorkam. Habe meinen Mann angerufen, der vor dem Flughafen stand. Und ich habe ihm das erzählt und er war total wütend und hat gesagt, nee, das geht nicht. Der muss Englisch können, der macht das nur absichtlich und alles. Ja, such mal nach irgendjemand anderem, der dir helfen kann. So, und dann bin ich halt los, halt noch komplett verheult, zu irgendeinem Schalter. Ich wusste noch nicht mal, was das für ein Schalter ist. Ganz zufällig habe ich da den Manager vom Flughafen angetroffen. Und der Mann war total hilfsbereit und hat gesagt, was? Nee, das gibt's ja nicht. Und kommen Sie mal mit mir. So, und er hatte auch einen Anzug an und so. So, ja, also Sachen auf diesem Anzug, was deutlich gezeigt hat, dass der irgendeine Führungsposition hat. Nur ich wusste natürlich nicht, dass es der Manager war. Und der ist mit mir dann zurück zu diesem gefühlten Berg von Mann und hat mit dem auf Arabisch so hardcore geschimpft. Also der hat den richtig angeschrien. Und auf einmal wurde der große Mann, der mich noch die ganze Zeit runtergemacht hat, auf einmal ganz kleinlaut. Und dann hat sich dieser Manager zu mir umgedreht, hat erklärt, wer er ist und dass er es jetzt geregelt hat und dass ich bitte mit ihm mit soll. Und dann sind wir gerade einfach nebendran gegangen, als ob der Typ mir das nicht einfach irgendwie mit den Händen hätte zeigen können. Und da war dann nochmal ein extra Formular, was ich hätte ausfüllen sollen. Das habe ich dann auch ausgefüllt. Aber ich hatte mal wieder keinen Stift dabei. Kennt ihr noch den Ausschnitt von den Top Fails in Marokko? Ja, ich hatte wieder keinen Stift dabei. Ich war ja so fix und fertig von der ganzen Situation, dass ich zu dem da noch gesagt habe, I'm so sorry, I don't even have a pen. Also ich habe keinen Stift. Ja, und dann holt der aus seiner super stylischen Jackettjacke einen goldenen Kugelschreiber, gibt den mir und sagt, aber den müssen Sie mir gleich wiedergeben. Das ist ein ganz, ganz wertvoller und teurer Kugelschreiber. Der war komplett gold. Ich habe noch nie so einen Kugelschreiber gesehen und sowas von schwer. Und ich hatte einfach den Kugelschreiber vom Manager vom Flughafen in der Hand und habe damit mein Formular ausgefüllt. Dann habe ich den Kugelschreiber zurückgebracht. Nur leider war der Manager gar nicht mehr an seinem Platz. Und dann bin ich zu einer Assistentin hin und habe gesagt, bitte sagen Sie dem Manager nochmal vielen, 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 vielen Dank von mir. Ich bin so dankbar. Und hier ist der Stift. Ich gebe ihn jetzt wirklich zurück. Und die hat dann nur total gelacht und hat gesagt, ja, ich merk's mir, ich geb's ihm. Und ja, haben Sie noch einen angenehmen Flug. Danach bin ich natürlich zu diesem Typen wieder zurück und hatte natürlich total Bammel, wie der jetzt reagiert. Und stellt euch einfach vor, komme ich da an, gebe ihm dieses Stück Formular und ich war richtig angekotzt. Also ich habe ihm das richtig zu spüren gegeben. Und auf einmal spricht der Englisch mit mir, der Piep. Ja, spricht der Englisch. Ich habe meine Ohren nicht glauben können, was ich da gehört habe, sagt er, yeah, have a nice flight, goodbye, see you later. I'm like, I ain't gonna see you later. Und die Geschichte wollte ich unbedingt euch erzählen und als Touri-Fehler einfach nochmal euch darauf hinweisen, dass ihr euch nicht alles gefallen lassen müsst und dass es durchaus auch noch andere Hilfe gibt. Und wenn solche Leute, und das gibt's echt oft an Flughäfen, egal in welchem Land, habe ich schon solche Erfahrungen gemacht, wenn die euch triezen und ja, das einfach so extra machen, dann geht einfach aus der Situation, holt euch professionelle Hilfe. Platz 1. Zur falschen Zeit am Busbahnhof. Gerade ist es bei uns 13.23 Uhr, aber in Istanbul ist es eine Stunde später. In Casablanca ist es jetzt gerade eine Stunde früher. Und in Santo Domingo ist es jetzt 7.23 Uhr, eine ganz andere Uhrzeit. Ja, eigentlich war Marokko von uns 2 Stunden entfernt. Während ich in Marokko war, hat ein neues Gesetz den Lauf genommen unter Einfluss von Frankreich, von damals noch von den Kolonien, haben sie sich entschieden, dass jetzt die französische Zeit annehmen. Und somit waren wir dann nur noch 1 Stunde Unterschied. November 2018 sind wir dann von unserem Langzeitaufenthalt in Essaouira irgendwann abgereist Richtung Ouarzazate. Und genau da war diese neue Uhrzeit. Aber wir haben überhaupt nicht dran gedacht, dass auf einmal eine ganz neue Uhrzeit herrscht. Unsere Uhren waren irgendwie alle noch anders eingestellt. Also kamen wir am Busbahnhof an und wir denken uns schon so, hä, wieso sind denn hier keine Menschen mehr? Und gehen dann rein und sagen, ja, wir haben hier die Tickets und ja, der Bus ist ja 14 Uhr, kommt der ja. Und dann sagt der Typ so, ja, aber der ist doch schon weg. Und wir so, warum? Es ist doch noch nicht mal 14 Uhr. Es sind 13.30 Uhr hier. Er so, nein, es ist 14.30 Uhr. Der Mann musste halt voll lachen und hat gesagt, oh, habt ihr etwa die neue Uhrzeit vergessen? Das geht so, so vielen Leuten gerade in Marokko so. Und wir haben uns so geärgert und haben gesagt, oh mein Gott, wir haben ja schon die Wohnung dem Vermieter übergeben, wo wir gewohnt haben. Also wir können ja jetzt gar nicht irgendwo hin, gut, halt dann ein Hotel suchen, nur das hatten wir ja nicht vor. Und der Typ war so nett von CTM und hat uns gesagt, ja, kein Problem. Es kommt nochmal ein Bus, aber erst in so 3 Stunden, erst am Abend. Das heißt, wir wollten mittags los. Und er hat gemeint, nee, also ich kann die Tickets kulanterweise umtauschen und ihr geht dann einfach abends los. Wir haben dann natürlich der Family in Worcestershire Bescheid gegeben, haben uns voll geärgert. Gleichzeitig waren wir dankbar, dass man es noch umtauschen konnte und dachten dann so, was machen wir denn jetzt den ganzen Tag einfach? Und mit unserem ganzen Gepäck, wir hatten ja so viel Gepäck, kulanterweise haben die auch das Gepäck dann für uns eingeschlossen und haben gesagt, ja, geht einfach nochmal los und guckt euch nochmal die Stadt an und nehmt nochmal Abschied. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind nochmal ans Meer gegangen. Sind nochmal den Verkäufern begegnet, die aus der eigenen Bäckerei der Frauen die Kekse verkauft haben. Wir sind dann nochmal zu all den Läden gegangen, haben alle Leute besucht, die wir kennengelernt haben, und haben ihnen gedankt. Wir sind zum Fischer gegangen, der immer noch Aloysia bei sich hatte. Wir sind nochmal in unser letztes Restaurant gegangen und haben unser letztes wundervolles Mittagessen genossen. Wir haben noch einmal die verrückte Frau getroffen, die immer noch ihre Bilder verkaufte. Und auf einmal kamen sogar die Straßenmusiker vor uns und haben noch einmal für uns gespielt. Mit Tränen in den Augen haben wir dieser wundervollen Musik zugehört. All die Erinnerungen, all diese wundervollen Momente, die mein Leben für immer verändern sollten, stecken in Essaouira. Ich danke dem Land, aber ich danke vor allen Dingen dieser einen Stadt, die so magisch ist. Auf dem Weg nach Hause, zu unserem neuen Nachhause, nach Worcestershire mit dem Bus, sind wir an der Promenade vorbeigefahren. Und ganz hinten, durch den Nebel, konnte ich die versunkene Stadt entdecken. Die Sonne brach durch die Wolken, als wolle die Stadt auf Wiedersehen sagen. Aber hey, wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann zurück. Zum Reisen gehört so einiges: Geduld, Mut, guter Humor, Vergessenheit. Und auch einige Sorgen, Schwierigkeiten und auch schlechtes Wetter. Aber solange man sich davon nicht niederschlagen lässt, kann die beste Reise dein Ziel werden.
Das war eine Aufzeichnung von der Podcast-Reihe Parallele Welten. Ich war euer Host Mona. Mehr über mich findet ihr auf meinem Instagram-Account Monas Blogger Life. Die Musik ist von Scott Holmes. Mehr von ihm und seinen tollen Werken findet ihr auf FMA. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.